Katharina hat eine super Botschaft gebracht letzten Sonntag, und zwar hat sie eigentlich ein Thema begonnen, das ich heute weiterführen werde, über die Kosten der Berufung. Was ist der Preis? Nachdem wir festgestellt haben, zuerst die Frage gestellt haben, wer ist berufen, und dann festgestellt haben, du bist berufen, hat Katharina völlig richtig damit begonnen, über die Kosten, den Preis der Berufung zu sprechen, und da möchte ich heute weitermachen. Denn es muss uns klar sein, wenn wir einmal wissen, dass wir berufen sind, wir persönlich, dass der Herr uns meint, dass wir vielleicht sogar wirklich ganz konkret einen Ruf Gottes in unserem Leben gehört haben, dann ist das noch keine Garantie dafür, dass unsere Berufung so ohne weiteres zustande kommt. Sondern wenn wir das einmal wissen, dann sollte uns eigentlich sogleich der Preis interessieren, den das Ganze kosten wird. Das ist wie wenn du irgendwo durch die Stadt gehst, an einem Schaufenster vorbeikommst und ein paar Schuhe, ein schönes Kleid, ein Jackett, eine Uhr oder irgendetwas siehst, wo du sagst, die gehört mir. Nun, sie gehört erst dir, wenn du in den Laden reingehst und sie bezahlst, nicht wahr? Aber es gehört dir schon innerlich, du hast dich festgelegt, das will ich haben, das muss ich für diese Saison, muss ich dieses Paar Schuhe haben oder was auch immer es bei dir ist. Und natürlich interessiert dich dann, was steht da für ein Preisschild dran? Denn du möchtest ja wissen, kann ich mir das überhaupt leisten, was ich da gesehen habe und insgeheim schon als Eigentum sehe. Und so ist es auch mit den Dingen Gottes. Und wir haben bereits bemerkt, dass kein Preis zu hoch ist für die Berufung Gottes. Und dass an keiner Berufung ein Preisschild dran ist, wo du sagen müsstest, das geht einfach nicht. Ist mir völlig unmöglich, diesen Preis zu bezahlen. Das gibt's nicht bei Gott, denn sonst wäre Gott ungerecht. Gott wäre völlig ungerecht, wenn er eine Berufung aussprechen würde für dich oder für mich, für irgendjemanden von uns. Aber um diese Berufung erreichen zu können, müsstest du etwas leisten, etwas tun, das du nicht kannst. Dem ist nicht so. Und die einfachste Ebene, könnte man sagen, dieses Preises ist, dass wir unseren Herzensboden vorbereiten müssen. Wir müssen einen Herzensboden haben, auf dem das Wort Gottes Frucht bringen kann. Denn darum geht es ja in der Berufung. Es geht in jeder Berufung darum, Frucht zu bringen für Gott. Und das kann nicht anders zustande kommen, als nur durch das Wort, welches du aufgenommen hast, welches du empfangen hast. Du wirst niemals aus eigener Kraft, aus intellektueller Stärke, aus Willenskraft oder aus irgendetwas, das du selber schon mitbringst, jenseits des Wortes Gottes, etwas wirklich tun können für das Reich Gottes. Das ist völlig unmöglich. Lass uns noch einmal diesen Abschnitt lesen in 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29, wo Paulus darüber spricht, wer berufen ist. Ich möchte das einfach noch einmal als Grundlage dem voranstellen. Paulus sagt hier, denn seht eure Berufung, Brüder. Mit anderen Worten, schaut doch mal auf eure Berufung. Seht euch doch einmal ein bisschen um, was das für Leute sind, die ganz grundsätzlich zum Reich Gottes berufen sind. Dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Also Paulus stellt ernüchternd fest, Leute, wenn ihr euch ein bisschen umschaut in eurer Gemeinde, Korinth war damals gemeint, aber es galt auch für andere Gemeinden, wenn ihr euch da mal ein bisschen umschaut, dann sind nicht viele Menschen da, die man nach dem Fleisch als weise bezeichnen könnte. Leute, die eine hohe Bildung haben, Leute, die von Natur aus schlau sind, Leute, die von Natur aus schon alles wissen. Von denen gibt's nicht viele hier unter uns, sagt Paulus. Es gibt nicht viele Mächtige, das heißt Leute, die schon bevor sie ins Reich Gottes gekommen sind, eine hohe Position innehatten, in irgendeinem Bereich, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik oder wo auch immer, auch nicht einmal im Militär. Paulus sagt, es gibt nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Was meint er damit? Nicht viele von edler Abstammung, nicht viele Hochgeborene. Wir haben keine Adligen unter uns heute Morgen. Es war ganz witzig, vor einiger Zeit hat eine Dame bei uns Bücher oder das Neue Testament, glaube ich, auch bestellt. Und zwar eine Gräfin von Arnim. Ich weiß nicht, wer das Geschlecht von Arnim kennt, Bettina von Arnim, bekannte deutsche Schriftstellerin. Und diese Daisy Gräfin von Arnim ist eine Verwandte in weitem irgendwo von dieser Bettina von Arnim. Und ich habe dann so ein bisschen mit ihr E-Mail ausgetauscht. Sie geht auch in eine Gemeinde, wo wir den Pastor kennen und so. Und sie hat aber sehr betont, dass das für sie nichts Besonderes sei, adelig zu sein. Und dem kann ich zustimmen. Aber du findest nicht viele solche Leute in den Gemeinden. Nun, lasst uns weiterlesen. Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Also das ist sozusagen die Gegenthese, die Paulus dann aufstellt. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Nun, was ist das Törichte der Welt? Das sind nicht unbedingt Menschen, wo du sagen würdest, die sind einfach dumm, die sind töricht, die machen lauter Mist, die haben ihr Leben nicht im Griff, sondern das sind Menschen, von denen die Welt denkt, die müssen ja töricht sein. Zum Beispiel, weil sie gläubig sind, weil sie Hilfe suchen bei einem Gott. Das ist in den Augen vieler in der Welt schon töricht. Damit er die Weisen zu Schanden mache. Also diese Tatsache, sagt Paulus, macht diejenigen zu Schanden, stellt sie als unbedeutend und unwichtig hin, die meinen, sie seien weise in sich selbst. Sie seien weise und klug, unabhängig von Gott und seinem Wort. Die Menschen, die das glauben, werden durch die Tatsache zu Schanden in dem Sinne, dass sie ihre Bedeutung nicht haben, ihre Bedeutung verlieren vor Gott. Vor Gott bist du nichts Besonderes, ob du 3 Doktor- und 5 Professorentitel hast, ob du was weiß ich wie lange studiert hast, was auch immer du vorweisen magst, es hat in diesem Sinne keine Bedeutung für deine Berufung in Gott. Bist du nicht froh darum? Siehst du, das schließt uns alle ein. Ich betone das so sehr und Paulus betont das so sehr, damit wir wissen, der Grundpreis für die Berufung ist denkbar niedrig. Das ist denkbar tief angesetzt. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auch hier wieder das, was die Welt für schwach hält, damit er das Starke zu Schanden macht. Nun, Gott hat nicht die Absicht, das Starke der Welt zu Schanden werden zu lassen, weil er daran Freude hat. Es geht ihm nicht darum, einfach diejenigen, die in der Welt das Sagen haben, mal ein bisschen an der langen Leine zu führen. Sondern es geht ihm letztlich darum, die wahre Gewichtung herauszustellen. Was ist wirklich wichtig vor Gott? Und vor Gott ist wichtig, nicht, dass du viel weißt, viel studiert hast oder all diese Dinge, viel Geld hast, das ist alles nicht wichtig vor Gott, sondern dass du demütig bist vor ihm und stets weißt, dass du auf seine Hilfe angewiesen bist. Und die Leute, die Paulus beschreibt als schwach und töricht vor der Welt, das sind solche, die das eben wissen. Das sind Menschen, die wissen, dass sie auf Gott angewiesen sind. Lasst uns niemals, egal was wir erreichen, im Reich Gottes. Und siehst du, das Ganze ist eine zweischneidige Sache, denn wenn du ein paar Jahre oder Jahrzehnte im Reich Gottes bist, dann kannst du sehr wohl wieder eine Stufe erreichen der Weisheit und der Macht und des Reichtums und all das. Aber bitte lass das nie dazu gereichen, dass du arrogant wirst, dass du zu selbstsicher wirst, zu stolz wirst und wiederum denkst, ich brauche Gott nicht. Du wirst ihn immer brauchen. Und insbesondere für deine Berufung, für deine weiterführende Berufung, wirst du nicht viel zustande bringen ohne seine direkte Hilfe. Vers 28, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und jetzt kommt eine sehr interessante Formulierung. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Bitte beachte diese Worte. Das, was nicht ist. Ist. Oder man könnte auch sagen, das, was nichts ist oder als nichts gilt, das, was keinerlei Bedeutung hat vor der Welt, das hat Gott erwählt. Nun, das ist ein ziemlich drastisches Urteil, könntest du sagen, über uns alle, die wir heute hier sitzen und uns Kinder Gottes nennen. Wir sind für die Welt nichts wert gewesen. Und wenn du anderer Meinung bist, dann revidiere diese Meinung, denn ich lese hier das Wort Gottes vor. Nun, diese Formulierung, das, was nicht ist, besteht aus den griechischen Worten ta me onta. Ta me onta. Das Nicht-Seiende. Das, was nicht ist. Und das Interessante an dieser Formulierung ist, dass sie genau zweimal vorkommt im ganzen Neuen Testament. Also die einzelnen Worte kommen recht häufig vor natürlich. Ta, das ist einfach nur ein Artikel. Mä ist die Verneinung. Onta bedeutet sein oder seiend. Aber diese Kombination Ta, Mä, Onta kommt genau zweimal vor im Neuen Testament. Und jetzt schau dir an, wo sie noch vorkommt. Denn dann verstehst du, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Was er eigentlich beabsichtigt, indem er das, was nicht ist, gewählt hat. Indem er das, was nichts wert ist, das Törichte, das Schwache vor der Welt, indem er das nimmt, was er eigentlich beabsichtigt. Auch mit deiner und meiner Berufung. Dann sind wir nämlich hier bei unserem Thema mittendrin. Römer 4, Vers 17. Römer 4, Vers 17. Hier sagt Paulus bezüglich Abraham, ich habe dich, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende, ta me onta, ruft, wie wenn es da wäre. Gott sagt also in Bezug auf Abraham, dass er das, was nicht ist, Abraham war auch jemand, der vor der Welt nichts war. Und zwar insbesondere deswegen, weil er keinen Nachkommen hatte. Das war damals die Katastrophe schlechthin. Du magst sagen, okay, aber Abraham war doch schon reich und er hatte viel Gesinde und alles. Ja, in einem gewissen Sinn war er jemand in seiner damaligen Zeit. Aber dass er keinen Sohn hatte, der seine Generation, sein Geschlecht weiterführen würde, das war die absolute Katastrophe, die alles andere zunichte gemacht hat. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das für jemanden damals bedeutete. Das bedeutete so viel, dass es die Leute zu allen möglichen Verzweiflungstaten geführt hat, wie Abraham sagt an einer Stelle, und dieser Eliezer von Damaskus wird mein Erbe sein. Nun, wer war das? Ein Diener aus seinem Haus. Ich muss schließlich und endlich mein ganzes Hab und Gut und Erbe diesem Eliezer von Damaskus übergeben. Das wollte er natürlich nicht. Die andere Verzweiflungstat, die er dann tatsächlich beging, war, dass er mit der Magd seiner Frau Hagar einen Sohn zeugte, Ismael. So sehr wollte er einen Sohn. Aber beachte, was Gott sagt, wie er diese Dinge angeht. Er ruft das, was nicht ist, wie wenn es da wäre. Halleluja. Er nimmt das, was nichts wert ist, das, was keine Bedeutung hat, das, was noch nicht in Existenz ist und benennt es, gibt ihm einen Namen. Er sagt etwas darüber. Er sagt, große Nation zu jemandem, der ein Einzelner ist. Er spricht Berufung aus. Und so glaube ich, dass Gott für jeden von uns eine persönliche Berufung hat, die, wenn du sie zulässt, wenn du in diese Schuhe hineinsteigst, wenn du diese Schritte gehst, wenn du diesen Weg gehst, für Gott eine Waffe sind, mit der er einerseits die Welt zuschanden werden lässt und andererseits seine wahren Absichten mit dieser Welt und mit dem Reich Gottes zustande bringen kann. Du magst sagen, heute Morgen, Pastor Manfred, ich fühle mich weder berufen noch sonst irgendetwas, da ist nichts. Du kannst lange über Berufung reden hier, aber in meinem Herzen ist nichts. Ich weiß mich nicht berufen. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Macht nichts. Es macht nichts. Warum? Weil Gott heute Morgen anfängt, zu dir zu sprechen, dass er das, was nicht ist, in Existenz bringen wird. Das ist der Grund oder ein Grund, warum wir diese Reihe über das Thema Berufung überhaupt halten. Nämlich, weil wir glauben, dass Gott durch die Worte, die wir zu euch sprechen, Berufungen hervorbringen wird. Siehst du, man muss nur anfangen, über bestimmte Dinge zu reden. Dann entsteht die Erwartung, dann entsteht die Hoffnung, dann entsteht das Drängen, dass sie tatsächlich zustande kommen mögen. Ich weiß nicht, wer von euch sportbegeistert ist. Irgendwann hast du vielleicht mal angefangen zu sagen, oh, wäre doch schön, wenn wir mal an den Olympischen Spielen live dabei sein können. Einfach als Zuschauer, diese Stimmung, diesen Geist, einfach mal da dabei zu sein, das ist ein Traum. Und indem du darüber sprichst, wird diese Berufung, in Anführungszeichen, irgendwann zustande kommen. Irgendwann wirst du das Geld haben, irgendwann wirst du die Leute zusammen haben, die mit dir an die nächste Olympiade reisen und das dort genießen. Wenn wir anfangen, von eurer Berufung zu reden und du nicht völlig deine Ohren zuklappst und sagst, okay, ich lasse es einfach mal über mich ergehen, lass das Wort über dich ergehen. dann wird das Wort in deinem Herzensboden Samen sein und Frucht bringen. Je mehr Fleisch du abschneidest, desto schneller und besser und mehr Frucht wird kommen. Nun, das ist die einfachste Ebene. Und da finden wir uns alle wieder. An diesem Punkt stehen wir alle irgendwann und immer wieder einmal. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema Vorbereitung und Kosten der Berufung. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, eine Stelle, die wir auch schon gelesen haben, die wir wahrscheinlich noch einige Male anschauen werden, heißt es über Saulus von Tarsus, den späteren Paulus, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, die Rede ist von der Gemeindeleitung der Gemeinde in Antiochia im heutigen Syrien, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Erwarte, dass der Heilige Geist in dein Leben spricht. Siehst du, der Heilige Geist redet nicht nur zu uns allen gemeinsam, zur Gemeinde, zu den Gottesdienstbesuchern, sondern der Heilige Geist möchte zu dir persönlich reden. Und er wird auch zu dir persönlich reden. Ganz unterschiedlich. Er wird nicht unbedingt zu dir sagen, du musst in die Mission gehen oder ich habe für dich dieses und jenes Werk dort in Übersee oder so. Schüttle diesen Ballast ab. Wenn du dich in irgendeiner Weise fürchtest vor irgendeiner Art von Berufung, schüttle diesen Ballast vollständig ab. Lass den Heiligen Geist so zu dir reden, wie du es nehmen kannst. Denn etwas anderes wird er sowieso nicht tun. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Wir reden jetzt ein bisschen über dieses Wort, sondert mir aus. Sondert mir aus. Der Heilige Geist forderte, dass man ihm Saulus und Barnabas aussonderte für das Werk, zu dem sie berufen waren. Nun, du magst sagen, ja, natürlich, mit diesem Wort meint er doch einfach, setze sie zur Seite dafür. Ja, damit hast du völlig recht, das ist hier die prominente Bedeutung. Das ist in erster Linie gemeint, nämlich, dass man Saulus und Barnabas wegnehmen sollte von ihren anderen Verpflichtungen, damit sie sich vorbereiten könnten, für das Werk auszuziehen, zu dem Gott sie berufen hatte. Amen. Stimmt. Das griechische Verb, das hier erscheint, ist aphorizo. Oder abhorizo, wenn man es genau eigentlich ausspricht. Das Wort bedeutet, wie abgrenzen. Da ist das Wort Horizont darin enthalten, für Grenze, die Grenze des Sichtbaren, nicht wahr? Und die Präposition apo. Apo bedeutet so viel wie von oder weg von, im Sinne einer Trennung auch. Das Wort aphorizo bedeutet absondern, im negativen Sinn durch Abgrenzungen markieren bzw. separieren, auch ausschließen, sich absondern, sich trennen, sich zurückziehen von. Oder im guten Sinn bestimmen, jemanden auf die Seite setzen für einen bestimmten Zweck, jemanden auswählen und aussondern für einen bestimmten Zweck. Und so ist das Wort in Apostelgeschichte 13, Vers 2 verwendet. Aber, lass uns einen Moment nachdenken. Wenn ich heute Morgen sagen würde, wir nehmen den Stefan Kipfer und sondern ihn ab, für eine bestimmte Aufgabe, für einen bestimmten Zweck innerhalb der Gemeinde, dann bedeutet das auch, dass er die anderen Sachen, von denen er abgesondert wird, nicht mehr tun kann. Es hat also immer auch eine negative Konsequenz, in Anführungszeichen. Negativ in dem Sinne, dass du etwas wirst lassen müssen, dass du etwas wirst aufgeben müssen. Berufung bedeutet immer auch, eine Auswahl zu treffen. Das heißt, indem du eine Berufung anerkennst, indem du eine Berufung von Gott annimmst, sagst du damit ganz klar auch, zu diesen anderen Dingen bin ich nicht berufen. Diese anderen Dinge mögen dir aber sehr wohl ans Herz gewachsen sein. Ich bin überzeugt davon, dass Barnabas und Saulus nicht gerne von Antiochia weggingen. Denn Antiochia war damals nichts anderes als ein Erweckungszentrum. Dort tanzte der Bär, das kann ich dir sagen. Hier war der Ort, wo du sein wolltest, wenn du damals Christ warst. Das war der Ort, wo die stärkste Erweisung Gottes zugegen war zur damaligen Zeit. Ein Jahr lang lehrten sie viele, jeden Tag, täglich in der Gemeinde. Saulus und Barnabas und diese anderen. Das war der Ort, wo Saulus zum ersten Mal in seiner geistlichen Laufbahn Frucht brachte. Stell dir das vor. Übrigens, Es lohnt sich so sehr, das Leben von Paulus zu studieren. Wir haben ein völlig falsches Bild von ihm. Der lief 14 Jahre lang sehr wahrscheinlich mehr oder weniger am Willen Gottes vorbei. Nachdem er gläubig geworden war, wohlbemerkt. Natürlich, er war gläubig geworden, hatte sich bekehrt, hatte eine souveräne Bekehrung erlebt, wenn du so willst, das wissen wir, auf dem Weg nach Damaskus. Aber danach hat er so viele Fehler gemacht, wie wahrscheinlich viele von uns auch. Aber darin ist er uns eben auch ein Beispiel. Er hat so vieles in eigener Regie tun wollen, wollte sich den Aposteln beizählen in Jerusalem, wollte dies und jenes tun, hat dauernd gestritten und diskutiert und gemacht und den Leuten bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Aber du liest nicht ein einziges Mal, dass sich auch nur eine Person bekehrt hätte aufgrund von dem, was Paulus unternommen hatte. Nicht ein einziges Mal. Das Ganze lief so sehr aus dem Ruder, dass man ihn schließlich von Jerusalem ans Meer brachte und wegschickte nach Tarsus. Das griechische Wort, das dort erscheint, ist ex apostello. Mit anderen Worten, ein selbsternannter Apostel, einer, der sich Apostelamt angemaßt hatte, wurde ex apostello weggeschickt, dorthin, wo der Pfeffer wächst, in Anführungszeichen. Nein, nach Tarsus, wo er herkam, um dort ein bisschen sein Leben in Ordnung zu bringen. Und dann hörst du lange Jahre nichts mehr von diesem Mann. Du hörst nichts, aber auch gar nichts. Und alles, was er vielleicht dort getan haben könnte in Tarsus, ist reine Spekulation. Bis ein Mann namens Barnabas kam und ihn dort aufsuchte, ihn holte, ihn nach Antiochia brachte. Und dort war der Dienst von Paulus zum ersten Mal fruchtbar. Zum allerersten Mal. So sehr, dass die Menschen, die dort Jünger waren, Christen genannt wurden. Kannst du dir vorstellen, dass es Paulus und Barnabas etwas kostete, von dort wegzugehen? Liebend gerne wären sie wahrscheinlich geblieben und hätten noch ein bisschen Erweckung gefeiert. Aber sie wussten, wir sind jetzt berufen, ob wir das wollen oder nicht. Der Heilige Geist hat gesprochen. Wir sind jetzt berufen, diese Erweckung zu denen zu bringen, die sie noch nicht haben. Mit anderen Worten, diese Absonderung zur Berufung bedeutete ein Opfer. Und das wird auch in unserem Leben so sein. Je mehr du deine Berufung erkennst, je spezifischer du deine Berufung wahrnimmst und anfängst auszuleben, von desto mehr Dingen wirst du dich verabschieden müssen. Warum sage ich das so klar? Will ich euch Angst machen? Nein, ich will euch das Preisschild zeigen. Nachdem ich wusste, dass Gott mich berufen hatte zu einem Dienst der Verkündigung, wusste ich auch, okay, und das wusste ich, ohne dass der Heilige Geist es gesagt hätte. Es war mir völlig klar. Es war mir auf einen Schlag klar, das würde bedeuten, dass ich nicht mehr hauptberuflich fotografieren würde. Also mir war auch klar, dass ich gar nicht mehr fotografieren würde, aber lassen wir das mal dahingestellt. Ich wusste, das ist das Ende meiner künstlerischen Laufbahn. Ich wusste, dass diese Dinge sich ausschlossen, gegenseitig. Warum? Weil dieses Absondern passiert war. Seht ihr, ich habe mir das nicht ausgewählt. Du wählst dir das nicht aus. Du sagst nicht, okay, jetzt hat Gott mich berufen, also muss ich jetzt dies und das lassen. Du wählst dir das nicht aus. Das ist nicht ein Opfer, das du bringst, um Gott zu gefallen. Sondern das sind ganz einfach Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Warum? Nicht, weil das andere schlecht ist, sondern weil es zeitlich, organisatorisch, finanziell, kräftemäßig nicht zusammengeht. Das ist also ein Teil des Preises der Vorbereitung, die du wirst bezahlen müssen. Dass du wirst bestimmte Dinge lassen müssen. In Lukas 6, Vers 22 lesen wir einen Vers, wo es auch um Absondern geht, um einen weiteren Aspekt zu verstehen, dessen, was Absonderung hin zur Berufung bedeutet. Lukas 6, 22. Hier sagt Jesus doch tatsächlich, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Das sind so Verse, entweder wir überlesen sie, wir lesen sie gar nicht, oder sie gehen hier rein und hier wieder raus. Aber lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, was Jesus hier sagt. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen. Hast du das schon mal gedacht? War dir das schon mal ein Trost, wenn die Menschen dich hassten wegen deines Glaubens? Dass Jesus gesagt hatte, du bist glückselig, wenn das passiert? Und hier haben wir wieder dieses griechische Adjektiv Makarios, dass uns dieses Jahr schon ab und zu mal begegnet ist, ist, glaube ich, kein Zufall. Jesus möchte uns zeigen, woraus Glückseligkeit entsteht. Denn jeder von uns möchte glückselig sein. Jeder von uns möchte gesegnet sein, über alle Maßen. Amen. Das ist es, was dieses Wort bedeutet. Nun, wenn wir glückselig sein möchten, dann sollten wir das auf der Bedingung auch wollen, die der Herr sagt, dass sie gegeben ist. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Wenn sie euch absondern. Das ist natürlich die negative Bedeutung dieses Wortes. Und wie gesagt, es hat auch eine positive. Aber auch das ist ein Teil, ein Bereich, der mit den Kosten der Berufung verbunden ist. Ein Teil des Preises für deine Berufung, den du wirst bezahlen müssen, wenn diese Berufung zustande kommen soll. Nämlich, dass Menschen dich absondern. Nun, wie drückt sich das aus, Pastor Manfred? Da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten und Aspekte. Ich möchte euch ein, zwei Beispiele bringen. Eine Sache, die wir immer wieder gehört haben, hier in der Gemeinde, von Menschen, wo wir glaubten und wussten und der Herr gesagt hatte, diese Leute sind berufen zur Leiterschaft und die dann auch erste Schritte in diese Leiterschaft hineingingen, haben wir oftmals Folgendes gehört. Nämlich, seit wir diese Leiterposition innehaben, möchten die anderen nicht mehr so gern mit uns Freund sein. Sie sehen uns jetzt auf einer anderen Ebene. Sie gehen nicht mehr so unbefangen mit uns um wie zuvor. Mit anderen Worten, in einem gewissen Sinne, die normalen Leute, in Anführungszeichen, sondern diejenigen ab, die zur Leiterschaft berufen sind. Nun, das muss nicht so sein. Jeder entscheidet selbst, wie er mit denen umgeht, die berufen sind und anfangen, ihre Berufung auszuleben. Aber es wird eben immer wieder einmal passieren. Du brauchst keine Angst zu haben vor Leitern. Du brauchst auch diejenigen nicht abzusondern, sie zur Seite zu setzen, die dir als Leiter vorgestellt, vorgesetzt sind. Dann wirst du nämlich nicht von ihnen profitieren. Du wirst nur dann von Leitern profitieren, wenn du sie als das siehst, was sie sind, nämlich dir gegeben zu deinem Nutzen und Wohl. Aber das ist eine Sache, die eben passieren wird. Wir als Pastoren, wir erleben das besonders deutlich. Manche Leute können mit uns nicht unbefangen umgehen. Sie meinen zumindest, sie könnten das nicht. Obwohl man es eigentlich sehr wohl könnte. Wir sind abgesondert. Wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu bezahlen oder diesen Teil des Preises zu bezahlen, dann wird deine Berufung blockiert sein. Dann wirst du in bestimmte Bereiche niemals hineinkommen. Wenn es dir wichtiger ist, was Menschen über dich denken, als was Gott über dich denkt in Bezug auf deine Berufung, denn er möchte ja, dass du deine Berufung erfüllst, dann werden bestimmte Dinge nicht zustande kommen. Vergiss es. Oder du wirst ein Zerrbild deiner Berufung ausleben, wo du allen gefallen kannst dabei. Aber das wird dann nicht das Wahre, nicht das Echte sein. Ich habe das erlebt zum Beispiel damals, als ich dann meine Diplomarbeit fertig hatte und allen meinen Kollegen, die ich hatte, meinen früheren Künstlerfreunden und Freundinnen, Kameraden, offenbart habe, weißt du, ich werde jetzt im Herbst dann auf eine Bibelschule gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Blicke ich teilweise geerntet habe. Was? Hä? Bibelschule? Wir wussten ja schon immer, dass du ein religiöser Spinner bist, aber jetzt übertreibst du es ein bisschen. Wir mochten dich ja ganz gern, als du versucht hast, die Kunst und den Glauben zu verbinden. Das konnten wir ja gerade noch so akzeptieren, obwohl wir auch damit Mühe hatten. Aber jetzt willst du all das, was du dir über 5, 6 Jahre teuer verdient hast, an den Nagel hängen für diese Berufung? Die Leute sondern dich ab. Und ich kann euch sagen, beinahe buchstäblich, ich habe im Laufe der Jahre praktisch meinen gesamten Freundeskreis verloren. Praktisch den gesamten. Ich merke schon, wie einige innerlich zusammenschrecken, zucken, denken, nein, aber der Preis ist mir zu hoch. Wie gesagt, ich beschreibe euch nur, was auf dem Preisschild steht. Und das so ehrlich wie immer möglich. Wenn du denkst, dass dieser Preis zu hoch ist, dann musst du dich an Gott wenden. Ich habe den Preis nicht gemacht. Ich will euch auch gar nicht sagen, wie das im Einzelnen passiert. Versteht ihr? Wäre völlig falsch, wenn ich euch individuell ansprechen würde und euch sagen würde, das heißt bei dir das und das. sondern diese künstlerische Freiheit, in Anführungszeichen, müsst ihr haben und wahrnehmen, dass ihr mit dem Herrn zusammen selber herausfindet, welche Personen, welche Punkte, welche Bereiche das betreffen könnte. Aber es wird welche betreffen. Warum wiederum? Nicht, weil diese Leute schlecht sind, sondern weil in vielen Fällen sie nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Weil du stellst sie dauernd in Frage. Leute, die eigentlich, vielleicht sind sie nicht einmal gläubig, vielleicht sind sie sogar gläubig, und denen du deine Berufung vorlebst, du stellst diese Leute in Frage oder sie fühlen sich in Frage gestellt, weil sie ihre Berufung nicht ausleben. Also werden sie dich früher oder später absondern oder auf denselben Zug aufspringen, auf dem du schon sitzt. Galater 1, Vers 15. Als Gegenbeispiel ein Vers, wo Paulus das Wort in einem positiven Sinn benutzt. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Paulus bestätigt also, dass nicht nur seine Berufung, sondern deswegen ist es wichtig, dass du eine gute wörtliche Übersetzung hast, weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche hier einfach berufen übersetzen, aber es steht hier absondern, aphorizo. Paulus war schon von Mutterleib an nicht nur berufen, sondern abgesondert zu dem Werk. Nun, das ist etwas, wie ich auch schon versucht habe, ein bisschen zu schildern. Manche wissen das schon als Kind, manche wissen es schon als Teenager, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Nämlich, da ist etwas, Gott hat da wie so einen Widerhaken in mein Leben hineingehängt. Ja? Irgendwo in mir tief drin, da ist etwas, ich krieg's nicht raus, ich habe schon versucht, es rauszubringen. Es ist da verankert, wie mit einem Widerhaken. Jedes Mal, wenn ich dran ziehe, tut's zusätzlich weh, dass du weißt, ich bin berufen. Kann's nicht ändern. Und du sollst es auch gar nicht ändern. Das ist das Schöne, das Positive daran. Das erhebt dich nämlich auch über die Masse hinaus. Über die Masse derer, die das nicht wissen, obwohl sie auch berufen wären. Es geht nicht darum, dass wir hier ein elitäres Denken oder irgendetwas anfangen. Nur weil du berufen bist, gehörst du nicht zur Elite. Du bist nicht besser als andere. Du bist vielleicht gehorsamer als andere. Aber zeig nie mit dem Finger auf die, die ihre Berufung noch nicht angenommen haben, sondern trachte danach, dass möglichst viele Menschen in deinem Schlepptau auch mit in ihre Berufung hineinkommen können. Das ist eine Sache, die Katharina und ich auch als unsere Berufung sehen, nämlich andere mit in ihre Berufung hineinzubringen. Warum? Weil wir wissen, dass es nicht einfach ist, in die Berufung zu kommen. Weil wir wissen, dass viele Berufungen wahrscheinlich nicht zustande kommen, wenn es nicht einen Barnabas gibt, der Menschen sucht, der Menschen annimmt, der Menschen aufbaut, der Menschen einführt. Es gibt manche Personen in meinem Leben, denen bin ich ein Leben lang zu Dank verpflichtet, weil sie mir Türen geöffnet haben, die ich mir selber nicht hätte öffnen können. Und unser Gebet ist es, dass wir für euch oder manche von euch auch Leute sein können, die euch Türen öffnen und euch Wege zeigen und Schritte zeigen, die ihr gehen könnt, um in eure Berufung hineinzukommen. Nun, Vorbereitung ist auf jeden Fall ein Teil des Preises, der Kosten für die Berufung, Vorbereitung. Und eben, wenn du mal Zeit hast und dir die Mühe machst, studier einfach das Leben von Paulus. Und zwar völlig unreligiös. Lies die Apostelgeschichte, das ist eigentlich alles, was du wissen kannst. Erst einmal über Paulus. Lies den Galaterbrief, den 2. Korintherbrief. Dort sagt er noch einige Dinge auch über sich selbst. Die anderen paulinischen Briefe, aber insbesondere auch im Galaterbrief, erfahren wir noch ein paar biografische Details. Lies das ganz unreligiös und beachte, schau dir an, was Paulus tatsächlich für ein Mensch war. Dann wirst du sehen, dass er nicht ein Naturtalent war, ein Apostel, der aus dem Himmel gefallen ist, sondern jemand, der eine lange Zeit der Vorbereitung durchlaufen musste, um für Gott wirklich brauchbar zu sein. Er ging ins eine Extrem, er war, könnte man sagen, der Haudegen, der von sich aus alles tun wollte. Vielleicht bist du ganz am anderen Ende der Skala, vielleicht bist du der faule Sack, die Couch-Potato, der man erst einmal einen Tritt in den Hintern geben muss, damit du überhaupt irgendwas tust. Aber eigentlich spielt es gar keine Rolle. Weißt du, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Gott muss diesen und jenen vorbereiten auf das, was Gott tun möchte. Und das kannst du am Beispiel von Paulus, finde ich, sehr exemplarisch, kannst du das sehen. Jetzt reden wir noch einen kurzen Moment über den Preis der Berufung. Der Preis der Berufung, wie er sich darstellt, hier in einigen Beispielen. Matthäus 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Puh, über wen oder zu wem sagt Jesus das? Er sagt es zu den Jüngern. Das heißt hier sogar, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern. Also zu denen, wo du sagen müsstest, die folgen ihm doch bereits nach. Könnte es also sein, dass Jesus hier die Bedingungen oder einen Teil der Kosten aufzeigt für die weitere Berufung oder für das Voranschreiten auf dem Weg der Berufung? Amen. Ich glaube, dass es genau das ist. Ein Jünger kannst du auch sein, ohne nachzufolgen. Ein Jünger ist nämlich nichts anderes als ein Schüler. Du kannst sehr viel lernen vom christlichen Glauben, kannst sehr viel lernen von Jesus, kannst sogar einen christlichen Charakter entwickeln, kannst ein guter Gläubiger sein und Jesus trotzdem nicht wirklich nachfolgen. Warum? Weil du noch nicht an den Punkt gekommen bist, den Jesus hier nennt, nämlich dich selbst zu verleugnen. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? Das ist für viele ein Schreckbild, aber das müsste nicht so sein. Selbstverleugnung heißt nicht zu sagen den lieben langen Tag, ich bin nüt, ich kann nüt, ich habe nüt, ich werde nie über sie. Ich bin als Versager geboren und werde als Versager sterben. Das bedeutet nicht, sich selbst zu verleugnen. Im Gegenteil, das ist Lüge. Das ist teuflische Lüge. Du bist nicht ein Niemand, du bist nicht als Versager geboren und musst schon gar nicht als Versager sterben. Also bitte glaub diese Lüge nicht. Menschen, die so reden und so handeln, sind oft sehr stolz. Sie anerkennen nämlich nicht, welches Talent Gott tatsächlich in ihr Leben gegeben hat. Wenn Gott offensichtlich Begabungen in dein Leben gegeben hat und du sagst, es ist nicht so, dann bist du ein Lügner, nicht wahr? Du meinst zwar, du seist ein positiver Lügner, weil du besonders bescheiden bist, aber du bist dennoch ein Lügner. Du leugnest etwas, das Gott offensichtlich in dein Leben gelegt hat. Das ist kein Kavaliersdelikt. Insbesondere, wenn es um deine Berufung, die Frage deiner Berufung geht. Wenn du da immer wieder sagst, aber Herr, ich kann nicht. Dann muss der Herr irgendwann sagen, ja, dann nehme ich halt einen anderen. Verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Mit anderen Worten, die Bedingungen, der Preis, den du wirst bezahlen müssen für deine Berufung, ist individuell. Du musst dich verleugnen, nicht mich. Und du musst dein Kreuz auf dich nehmen, nicht meins. Ganz wichtig, ich habe vor einigen Jahren eigentlich eine traurige Geschichte, bin ich einmal mit jemandem zu einem Predigteinsatz gefahren. Und die Person hat mir dann auf dem Rückweg gesagt, haben wir so ein bisschen über Berufung gesprochen, weil ich wusste, diese Person hat eine Berufung. Und vielleicht habe ich mich ein wenig zu sehr rausgewagt oder die Person war ganz einfach nicht an dem Punkt, wie auch immer. Auf jeden Fall sagte die Person dann, weißt du was, ich bei euch, bei dir und Katharina sehe, was ihr für einen Preis bezahlt, das kann ich nicht. Und ich habe dann versucht, das zu begradigen, zu erklären. Und eigentlich geht es genau um das, du musst nicht meinen Preis bezahlen. Du wirst auch nicht meine Berufung haben, Gott bewahre. Nein, kannst meine Berufung haben, kannst sogar mich übertrumpfen in dem, was ich tue, damit habe ich kein Problem. Hauptsache, es ist deine Berufung. Hauptsache, es ist deine Berufung, du versuchst nicht jemandem nachzumachen. Manchmal versuchen wir, den Preis zu bezahlen, den jemand anderes bezahlen muss, wenn wir die Berufung haben wollen, die ein anderer hat. Aber es funktioniert nicht. Genauso wenig wie David die Rüstung von Saul anziehen konnte, um Goliath zu schlagen, wirst du die Rüstung von mir anziehen müssen, um deinen Goliath zu schlagen. Du musst nicht mein Kreuz tragen und nicht meinen Preis bezahlen für deine Berufung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und so ist das bei jedem etwas anderes. Und weißt du, vielleicht klingt manches, was ich im Rahmen dieser Predigt oder anderer Predigten erzähle, sehr herausfordernd, sehr scharf, sehr unerbittlich. Das klingt vielleicht so, weil ich es natürlich in sehr allgemeinen Begriffen beschreibe. Aber ich kann dir eins sagen, der Herr hat immer sehr, sehr, sehr viel Gnade mit mir gehabt. Und er hat mich nie zu irgendetwas gedrängt. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Glaube nicht, Wenn du das jemals gehört hast und denkst, ja, der Herr drängt einen in seine Berufung hinein. Nein, das wird er nicht tun, weil er keine Leute in ihrer Berufung und in seinem Dienst haben will, die sich gedrängt fühlen, da zu sein oder das zu tun. Und wenn du an Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen oder Vorlieben und so weiter festhalten willst, der Herr wird sie dir nicht wegnehmen. Der Herr wird sie dir nicht wegnehmen. Der Herr wird auch nicht für dich deinen Herzensboden verändern, sondern das musst du selbst tun. Und das tust du so, wie du willst. Mit anderen Worten, es ist immer deine Entscheidung, welche Steine du aus dem Weg räumst. Es ist immer deine Entscheidung, was du lässt, was der Heilige Geist dir gezeigt hat, dass du es nicht mehr tun sollst. Für mich hieß das zum Beispiel an einem Punkt, das wusste ich auch ganz klar, dass ich nicht mehr weltliche Romane lesen durfte. Und ich war jemand, der sehr viel gelesen hat, allen möglichen Feldern und Bereichen. Und ich habe ab und zu auch mal einen guten weltlichen Roman zur Hand genommen. Aber irgendwann wusste ich, ich kann das nicht mehr. Weltliche Musik hören, nur sehr eingeschränkt, eigentlich lieber gar nicht. Ich weiß es. Aber das ist nicht etwas, das mir alles abverlangt. Das ist nicht etwas, wo ich jeden Tag da sitze und dem Herrn sagen müsste, oh Herr, wieso hast du mir da weggenommen? Nein, sondern es ist etwas, das ich eingesehen habe, das ich verstanden habe und auch oftmals in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen gemerkt habe, dass dieses Aphorizo passiert ist. Mit anderen Worten, ich bin davon abgetrennt worden, ich konnte dem gar nichts mehr abgewinnen. Ich wusste zwar noch, warum ich das mal schön gefunden habe, aber ich wollte es nicht mehr. Ein anderer Bereich, wo das für mich auch ganz klar der Fall war, nicht mehr in Museen gehen, wo moderne Kunst gezeigt wird. Weil ich ein großer Liebhaber moderner Kunst war und aus der Distanz immer noch bin, du es glaubst oder nicht, weiß ich auch, wenn ich in irgendeine große Stadt gehe, dann ist nicht der erste Weg, den ich gehe, ins Museum für moderne Kunst oder Gegenwartskunst dort zu gehen. Jetzt in Dresden waren wir kurz davor, gell, in das Museum noch zu gehen, wo die moderne Kunst ausgestellt ist, nachdem wir die alte Kunst gesehen hatten, aber wir haben es nicht gemacht, also aus Zeitgründen vor allem. Aber ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Denn ich habe dann in diesem einen anderen Museum den Katalog kurz durchgeblättert von diesem anderen modernen Museum und dachte, ich bin froh, dass ich dort nicht war. Weil manches, was heutzutage als moderne Kunst gilt, ist nichts anderes als Pornografie. Und das möchtest du nicht unbedingt gesehen haben. Auch nicht, wenn das Label Kunst drunter steht. Nicht wahr? Denn Pornografie ist es trotzdem. Halleluja. Preis dem Herrn. Das geht weiter. Aber jetzt hören wir auf. Ich liebe euch, wir segnen euch. Habt einen guten Sonntag und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Amen. Preist dem Herrn. Halleluja.